Lasst uns beten. Vater, du sagst uns in deinem Wort, dass die Botschaft vom Kreuz eine Torheit ist für diejenigen, die verloren gehen, aber eine Gotteskraft für diejenigen, die daran glauben. Und so möchte ich beten, dass du uns heute diese Gotteskraft aufzeigst, dass du uns die Herrlichkeit des Kreuzes vor Augen malst, dass du uns zeigst, wie großartig das ist, was Christus dort für uns vollbracht hat, dass er uns errettet hat vor der Strafe, die wir alle verdient hätten, weil wir uns alle gegen dich aufgelehnt haben, so wie die Israeliten damals. Weil wir Götzendiener sind, die den Bund mit dir gebrochen haben. Vater, so möchte ich bitten, dass, wie Paulus schreibt, diese Dinge uns als warnendes Beispiel dienen und wir wirklich auf Christus schauen, auf ihn allein all unsere Hoffnung werfen, in dem Wissen, dass wir nirgendwo anders Hoffnung finden. Amen. Wozu braucht es eigentlich das Kreuz? Nicht wenige Menschen stellen sich diese Frage bezüglich des christlichen Glaubens. Das Kreuz ist für sie eine Torheit, ein Anstoß. Und irgendwie ist das ja auch nachvollziehbar, oder? Das Kreuz ist ja ursprünglich ein Hinrichtungsinstrument. Und niemand von uns würde sich einen elektrischen Stuhl um den Hals hängen, als Schmuckstück. Aber beim Kreuz ist es irgendwie anders. Schon wenige Jahre nach Jesu Tod ist es zum Ausdruck und Symbol des christlichen Glaubens schlechthin geworden. Irgendwie absurd, oder? Oder vielleicht doch nicht so absurd. Ich möchte heute Morgen dafür argumentieren, dass das Kreuz der zentrale Punkt im Christentum ist. Weil wir dort, und zwar nur dort, Errettung vor dem sicheren Tod finden. Weil wir aufs Kreuz schauen müssen, um Erlösung und Vergebung unserer Schuld zu finden. Und diese Wahrheit wird nicht nur im Neuen Testament in ihrer Fülle von den Aposteln entfaltet, sondern auch schon im Alten Testament vorschattiert. Sie wird angedeutet. Und so möchte ich heute Morgen mit euch gemeinsam zuerst einen alttestamentlichen Text studieren, der uns, wie in 1. Korinther 10 gesagt wird, zum Vorbild gegeben wurde, als warnendes Beispiel. Es ist eine Geschichte, die circa 1400 Jahre vor Christi Geburt geschah und uns dennoch auf Christus hinweisen will. Es ist eine dieser Geschichten, die Jesus vielleicht mit seinen Jüngern, mit den Emmaus-Jüngern, durchgegangen ist, um ihn aufzuzeigen, wie Mose, die Propheten und die Psalmen von ihm reden. Ja, Lukas 24 spricht darüber, wie er durch die ganze Bibel gegangen ist und ihn aufgezeigt hat, wie alles auf ihn hindeutet, wie alles schon angedeutet hat, dass er sterben musste, dass er auferstehen musste und in seine Herrlichkeit eingehen würde. Und die Geschichte, von der ich spreche, ist das Ereignis der sogenannten ehernen Schlange oder bronzenen Schlange, ein Ereignis, das sich während der Wüstenwanderung Israels zugetragen hat. Und nachdem wir uns diese Geschichte in ihrem Kontext angeschaut haben, wollen wir gucken, wie der Apostel Johannes diese Geschichte im Neuen Testament in seinem Evangelium aufgreift und wie er sie auf Jesu Tod am Kreuz hin interpretiert. Und die eine ganz simple Frage, aber enorm wichtige Frage, die wir uns heute Morgen alle stellen müssen, lautet: Hast du schon aufs Kreuz geblickt? Das ist der Titel meiner Predigt. Schau aufs Kreuz. Wir wollen uns 4. Mose 21 und Johannes 3 anschauen und diese beiden Stellen halten vier Lektionen für uns bereit. Und wir kommen sofort zu Lektion Nummer 1 und 4. Mose 21, den Versen 4 bis 7. Dort heißt es: Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Die erste Lektion, die wir lernen müssen, ist: Rettung ist notwendig. Das sehen wir in dieser Geschichte Israels. Wo befinden wir uns hier im historischen Kontext? Wir befinden uns quasi mitten in der Wüste. Wir befinden uns nach dem Auszug aus Ägypten, nach dieser spektakulären Befreiungsaktion Gottes durch seinen Diener Mose, wo er durch die 10 Plagen hindurch den Pharao, die Ägypter, so weit gedemütigt hatte, bis sie dann irgendwann tatsächlich das Volk ziehen ließen. Ihr könnt das alles nachlesen in 2. Mose 1 bis 14. Und das Volk zieht nun durch die Wüste hindurch hin zum verheißenen Land. Und mitten in dieser Wüste erleben sie, wie Gott sie wiederum auf spektakuläre Art und Weise versorgt. Er gibt ihnen Manna, Brot vom Himmel zu essen. Er versorgt sie auch mit Fleisch, mit Wachteln. Er gibt ihnen Wasser aus einem Felsen zum Trinken. Und eigentlich hätten die Israeliten wahrlich keinen Grund, sich zu beklagen. Aber irgendwann hängt den Israeliten all das zum Hals raus. Irgendwann beschweren sie sich über diese einseitige Ernährung und klagen bei Mose und durch Mose letztendlich Gott an. Sagen: Was hast du uns da angetan, Mose? Wieso hast du uns nicht in Ägypten gelassen? Willst du etwa, dass wir hier in der Wüste sterben? Wir haben keinen Bock mehr auf dieses schlechte Manna. Wir wollen endlich was Gescheites zu essen. Mal ein bisschen Abwechslung, auch was die Fleischauswahl angeht und so weiter und so fort. Und das Problem ist, dass die Israeliten eine vollkommen verklärte Sichtweise von Ägypten haben. Sie erinnern sich nur daran, dass sie dort genügend zu essen hatten. Genügend zu essen und zu trinken. Und sie vergessen komplett, dass sie da ja in der Sklaverei waren. Dass sie unglaublich hart arbeiten mussten. Dass eine Menge von ihnen gestorben sind. Sie vergessen total, wie Gott sie auf spektakuläre Art und Weise befreit hat. Sie vergessen, dass sie ja jetzt nur auf dem Weg hin in das verheißene Land sind. Und auch wenn es jetzt gerade Wüste ist, das, was auf sie wartet, ist so viel besser als Ägypten. Und sie sind voller Undankbarkeit gegenüber all dem, was Gott schon für sie getan hat. Und der Punkt ist, den wir in unserem Text sehen: Gott kann das nicht auf sich sitzen lassen. Sie versuchen Gott, ja, sie versuchen Christus, wie Paulus in 1. Korinther 10 sagt, und Gott straft sie dafür, weil es ein direkter Angriff auf ihn ist, wie so eine Kugel, die ihn trifft, mitten ins Herz. Und dann schickt er diese Giftschlangen unter das Volk, jede Menge Giftschlangen. Und ich kann mir das bildhaft vorstellen, wie sie da mittags ein kleines Päuschen einlegen, in ihren Zelten alle liegen, auf ihren Schlafmatten, gerade schön und süß träumen. Und dann auf einmal träumen sie, dass da irgendwas über ihre Füße kriecht und sie versuchen es irgendwie so im Schlaf, so im Halbschlaf wegzukriegen und auf einmal wachen sie auf und sie merken, das ist ja gar kein Traum, den ich hier habe, der kriecht ja tatsächlich irgendwas über meine Füße und sie versuchen das Viech irgendwie so wegzukriegen und merken auf einmal, boah, das ist ja eine Schlange. Und dann merken sie auf einmal, es ist nicht nur eine Schlange, es sind ganz viele Schlangen hier im Zelt, überall sind Schlangen und die Schlangen, die werden natürlich unglaublich wild. Die Israeliten schlagen irgendwie um sich, die Schlangen beißen um sich, sie beißen die Israeliten und einige Leute sterben sogar schon von dem Gift, das dann in ihren Blutbahnen ist. Es gibt zahlreiche Opfer. Und deshalb beschließen die Israeliten, irgendwann zu Mose zu gehen und Mose und durch ihn Gott um Vergebung zu bitten und um Errettung zu bitten. Sie sagen, Mose, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Die Israeliten wissen ganz genau, dass sie schuldig sind und sie wissen, dass sie verloren sind, wenn Gott sie nicht rettet aus diesem Elend. Viele sind schon von diesen Schlangen gebissen. Das Gift befindet sich schon in ihren Blutbahnen. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das ganze Volk dahingerafft sein wird. Deshalb ist Rettung bitter notwendig. Aber sie ist nicht nur notwendig, sondern auch möglich. Das ist unsere zweite Lektion. Rettung ist möglich. In dem Bericht aus 4. Mose heißt es weiter, können wir die zweite Folie haben? Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Mose geht also tatsächlich auf die Bitte des Volkes ein. Er betet für die Israeliten. Und wir wissen nicht, wie er konkret gebetet hat, aber ich kann mir vorstellen, dass er in etwa Folgendes gesagt hat. Allmächtiger Gott, dein Volk hat sich schwer an dir versündigt und es gibt keine Ausrede dafür. Wir haben keinerlei Recht auf Vergebung und Errettung. Du hast uns mit diesen Schlangen bestraft und wir können dir keinen Vorwurf machen. Aber Herr, du bist doch auch ein barmherziger, ein gnädiger Gott und du liebst dein Volk. Du hast es dir selbst erwählt. Du hast es aus Ägypten bis hierher gebracht. Willst du das jetzt alles wegwerfen? Willst du uns einfach so komplett auslöschen? Ja, was würden denn dann die Völker um uns herum sagen? Sie würden deinen Namen verspotten und dich verlästern. Und so sei doch gnädig. Hab noch einmal Erbarmen. Vergib deinem Volk seine Schuld. Und errette uns von diesen Schlangen. Heile die, die schon gebissen worden sind und lass nicht zu, dass wir alle hinweggerafft werden. Ich flehe dich an. Und Gott hört. Gott hört auf Moses Gebet. Ist das nicht wunderbar? Er vergibt seinem Volk und er schafft einen Weg der Rettung. Mose muss eine Schlange aus Bronze anfertigen und auf einem Stab mitten im Lager aufstellen. Und alle, die gebissen worden sind, können darauf gucken und werden auf der Stelle geheilt. Was für ein großartiges Wunder ist das denn? Wahrscheinlich waren unter den Israeliten einige, die sich nicht vorstellen konnten, dass das funktioniert. Die sich gesagt haben, wie absurd. Einfach auf die Schlange gucken. Das wird niemals funktionieren. Wie soll es auch? Und wer weiß, vielleicht hat es der eine oder andere deshalb nicht getan. Weil er sich gesagt hat, das ist doch absurd. Und ist deshalb elendig gestorben. Aber manch anderer mag sich gesagt haben, ich probiere es aus. Ich probiere es aus. Ich habe doch sowieso keine andere Chance. Ich bin schon gebissen worden und es ist meine letzte Hoffnung. Und was lesen wir im Text? Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Es hat funktioniert bei jedem, der auf diese Schlange guckte. Faszinierend. Rettung ist nicht nur notwendig, sie ist auch möglich. Aber, liebe Geschwister, eine Sache, die wir auch festhalten müssen an dieser Stelle. Gott nimmt die Schlangen nicht weg. Der Schmerz, das Leid, alles ist noch da. Aber es gibt diesen Weg der Errettung nun. Wer gebissen worden ist, kann inmitten all seines Schmerzes, all seines Leides, des sicheren Todes, der ihm bevorsteht, auf diese eherne Schlange gucken. Und er wird gerettet werden. Und die Frage ist, wie? Wie kann dieses Bild einer Schlange Menschen erretten vor dem sicheren Tod? Und eigentlich noch wichtiger ist die Frage, was sollen denn wir alles daraus lernen? Ich meine, was sollen wir mit dieser Geschichte anfangen? Wir leben nicht in der Wüste, wir haben keine Giftschlangen um uns herum, die uns gebissen hätten. Wieso ist sie da? Und die Antwort ist, diese bronzene, diese eherne Schlange soll uns auf etwas anderes hinweisen. Sie soll uns auf etwas sehr viel Größeres hinweisen. Darauf, dass wenn wir Vergebung unserer Schuld möchten, wenn wir errettet werden wollen vor dem sicheren Tod, dann müssen wir nicht auf eine aufgerichtete Schlange gucken. Nein, wir müssen auf Jesus Christus gucken. Denn Rettung ist möglich nur durch Jesus Christus. Das ist Lektion Nummer 3. Vielleicht sagt der eine oder andere, interessante Interpretation, aber wie kommt er jetzt nah drauf? Nun, ist nicht meine Idee, mir wäre es vielleicht selbst nie aufgefallen, aber der Apostel Johannes, einer von Jesu engsten Jüngern, zeigt uns das ganz deutlich in seinem Evangelium. Im 3. Kapitel heißt es ab Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und seht ihr die Parallele, die Johannes hier ganz klar zieht zur der Geschichte in 4. Mose. Johannes sagt, damals musste Mose diese Schlange an einem Pfahl aufrichten, damit die Menschen Errettung vom Tod erfahren und weiterleben konnten. Und genau so, sagt er, musste der Menschensohn, und damit meint er Jesus, an einem Pfahl, nämlich am Kreuz von Golgatha, aufgerichtet werden, damit wir Errettung erfahren und ewig leben können. Die Menschen waren damals hoffnungslos verloren, wenn sie nicht auf die Schlange guckten. Und Johannes sagt, dass wir genauso hoffnungslos verloren gehen werden ohne Jesus. Aber es ist auch Wahrheit und eine viel bessere Wahrheit, dass Gott seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, um sie zu retten. Das war sein Plan von Anfang an. Er wollte Sünder wie mich, er wollte Sünder, wie wir alle es sind, erretten, ihnen vergeben, ihnen ewiges Leben schenken. Aus reiner, aus purer Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, heißt es. Und seht ihr, das ist wunderbar. Die ganze Bibel weist uns auf diese eine großartige Person, auf dieses eine großartige Ereignis hin. Die ganze Bibel zeugt von Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz und der Liebe Gottes, die darin sichtbar wird. Deshalb sagt Paulus, er möchte nichts anderes wissen als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Alles in der Bibel will uns erklären, dass wir als Menschen Vergebung und Errettung bitter notwendig haben, weil wir uns fürchterlich gegenüber Gott versündigt haben. Und alles in der Bibel will uns zeigen, dass diese Vergebung möglich ist in Jesus. Allein in Jesus. Weil er dort am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat, weil er die Strafe auf sich selbst genommen hat, weil er dort an unserer Stelle litt, weil er den Preis bezahlt hat mit seinem kostbaren Blut. Gott kann nicht einfach so sagen, Schwamm drüber, ich vergebe dir. Das funktioniert nicht. Gott ist ein gerechter Gott, der gerecht richtet. Und das heißt, Strafe muss sein, genauso wie damals die Giftschlangen kamen bei den Israeliten. Und auch zu uns sagt er, Strafe muss sein. Jede einzelne Sünde, die du jemals begangen hast, Simon, muss bestraft werden. Aber dann sagt er, nicht du zahlst dafür, nein, mein eigener Sohn wird dafür zahlen. Und er lädt diese Strafe Jesus Christus auf. Er sagt, nicht du bekommst, was du verdient hättest, Simon. Nein, Jesus bekommt das, was er eigentlich nicht verdient hätte. Gott behandelt seinen Sohn am Kreuz so, als hingen wir dort. Und uns behandelt er so, als hätten wir wie Jesus ein perfektes Leben geführt. Das ist das wunderbare Evangelium, dass Gott uns einfach so errettet. Aus reiner Liebe. Auch wenn der Schmerz, auch wenn das Leid in dieser Welt immer noch da ist, auch wenn die Giftschlangen nicht weggenommen wurden, es gibt diesen Weg der Errettung. Und manchmal, so glaube ich, soll uns der Schmerz und das Leid gerade auf das Kreuz hinweisen. Genauso wie die Giftschlangen die Leute dazu gebracht haben, auf die eherne Schlange zu blicken. Und damit zur letzten Lektion. Rettung erfordert Glauben. Rettung erfordert Glauben. Und das wird nochmal deutlich in Vers 18. Vers 18 heißt es, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wisst ihr, vor mehr als 3000 Jahren gab es in der Wüste nur diesen einen absurden Weg der Errettung. Nur diesen einen absurden Weg. Die Leute mussten auf diese bronzene Schlange gucken. Und sie mussten daran glauben, dass dieses Schauen auf eine Schlange sie tatsächlich retten konnte. Und genauso gibt es heute nur einen einzigen und für viele vollkommen absurden Weg der Errettung. Wir müssen daran glauben, dass wir durch Jesu Tod Vergebung erfahren können. Wir müssen glauben, dass wir durch ihn ewiges Leben geschenkt bekommen. Und wir müssen glauben, dass wir ohne ihn für immer verloren sind. Denn wisst ihr, wir haben alle schon im übertragenen Sinn dieses Schlangengift in unserem Körper. Wir alle sind Sünde von Geburt an. Kein Mensch ist davon ausgenommen und wir alle werden umkommen, genauso wie die Israeliten. Und ich rede hier von einem ewigen Tod, nicht von dem physischen Tod, der uns sowieso alle ereilen wird. Aber wir alle werden ewig sterben, einen ewigen Tod erleiden, wenn kein Wunder passiert. Und das Urteil ist dann schon längst über uns gesprochen. Wir werden ewiglich verloren sein. Das meint Johannes, wenn er sagt, wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt oder ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Dann ist das Urteil schon gesprochen. Und deshalb die ganz einfache, simple Frage an euch alle. Glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du daran, dass du nach dem Tod im Gericht freigesprochen wirst, wenn du darauf vertraust, dass er am Kreuz deine Schuld getragen hat und dir dadurch Vergebung zuteil geworden ist? Rettung erfordert Glauben. Es ist nicht einfach etwas, was einfach so passiert. Die Israeliten mussten auf die Schlange blicken und so müssen wir auf Christus blicken, so müssen wir aufs Kreuz blicken, so müssen wir Christus im Glauben ergreifen, all unsere Hoffnung auf ihn werfen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und ist euch dieses eine kleine Wort aufgefallen? Alle. Alle. Sagt Johannes. Lass mich euch fragen, wer ist eingeschlossen in dem Wörtchen alle? Ganz einfach, alle, oder? Jeder Einzelne. Und wer ist davon ausgenommen? Ganz einfach, keiner. Und vielleicht magst du sagen, ja, aber Simon, ich bin doch viel zu schlecht. Das ist das, was ich mir jahrelang vorgesagt habe. Ich bin zu schlecht, ich bin nicht heilig genug, ich kann so nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Meine Sünden sind zu groß und zu zahlreich. Hast du nicht gehört? Alle. Aber Simon, ich bin zu klein, zu unwichtig, wieso sollte Gott sich um mich kümmern? Hast du nicht gehört? Alle. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Evangelium in der Nussschale, wie es mal jemand formuliert hat. Und dieses Evangelium klingt tatsächlich erstmal vollkommen absurd, weil es zutiefst unserem menschlichen Denken entgegenläuft. Aber, oh, was für einen Trost, was für einen Frieden es bereithält für diejenigen, die diese Wahrheit in kindlichem Glauben annehmen. Ein sehr bekannter englischer Prediger aus dem 19. Jahrhundert hat für die Nachwelt festgehalten, wie er zum ersten Mal diese Wahrheit wirklich begriff. Wie er begriff, dass er zu seiner Rettung nichts mehr zu tun hat, als nur auf Christus zu schauen. Ich rede von Charles Haddon Spurgeon, den vielleicht einige von euch kennen. Und ich möchte gleich den entsprechenden Ausschnitt aus seiner Autobiografie vorlesen. Aber kurz vorher noch zum Hintergrund. Spurgeon war in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Sein Großvater war sogar Pfarrer. Und er kannte vom Kopf her den gesamten Inhalt des christlichen Glaubens. Er hatte hunderte von Büchern darüber gelesen, zig Predigten gehört, Gespräche mit Leuten geführt. Er wusste alles. Aber dennoch hat er niemals diese innere Ruhe gefunden. Er war als Teenager geplagt von Gewissensbissen. Er wusste um seine eigene Sündhaftigkeit, aber er wusste nicht um die Vergebung seiner Schuld durch Jesus Christus. Er kannte seinen Retter noch nicht persönlich. Bis zu diesem alles entscheidenden Tag in seinem Leben. Hört selbst. Er schreibt: Der entscheidende Punkt meiner Bekehrung kam erst mit der Erkenntnis, dass ich nichts zu tun hatte, als auf Christus zu schauen. Dann wäre ich gerettet. Vielleicht würde ich noch heute in Dunkel und Verzweiflung leben, hätte Gott nicht in seiner Güte einen Schneesturm gesandt, der mich eines Sonntagsmorgens auf dem Weg zum Gottesdienst überraschte. Ich suchte in einer Nebenstraße Zuflucht und kam zu einer Kapelle der Methodisten. An diesem Morgen kam der Prediger nicht, vermutlich weil er eingeschneit war. Schließlich stand ein sehr schmal aussehender Mann auf und ging nach vorne auf die Kanzel, um zu predigen. Dieser Mann war wirklich einfältig. Er musste bei seinem Text bleiben, denn er hatte wenig darüber hinaus zu sagen. Sein Text war Jesaja 45, Vers 22. Schaut auf mich, und ihr werdet gerettet werden, all ihr Enden der Erde. Der Redner begann: Meine lieben Freunde, dies ist in der Tat ein sehr einfacher Text. Er sagt: Schaut. Nun ist Schauen nicht allzu schmerzhaft und anstrengend. Du musst nicht einmal deinen Finger oder deinen Fuß dafür heben. Nur schaut. Nun, ein Mensch muss nicht zur Universität gehen, um sehen zu lernen. Ein Mensch muss auch nicht Tausende im Jahr verdienen, um sehen zu können. Jeder kann sehen, sogar ein Kind kann sehen. Aber dann, sagt der Text, schaut auf mich. Nun, fuhr der Mann in seinem breiten Essexer Dialekt fort, viele von euch schauen auf sich selbst. Aber es hat keinen Sinn, dahin zu blicken. In euch werdet ihr nie irgendeinen Trost finden. Nein, schaut immer mehr auf ihn. Jesus Christus sagt, schaut auf mich. Ich hänge an dem Kreuz. Schaut auf mich. Ich bin tot und begraben. Schaut auf mich. Ich stehe wieder auf. Schaut auf mich. Ich fahre auf zum Himmel. Schaut auf mich, ich sitze zu Rechten des Vaters. O du armer Sünder, schau auf mich, schau auf mich. Als er bis hierher gekommen war und es geschafft hatte, etwa 10 Minuten zu füllen, war er am Ende mit seinem Latein. Dann sah er mich, wie ich unter der Galerie saß. Sicher wusste er bei so wenigen Anwesenden, dass ich ein Fremder war. Er richtete sein Auge auf mich, als würde er mein ganzes Herz kennen und sagte: Junger Mann, Sie sehen sehr elend aus. Und Sie werden immer elend sein, elend im Leben und elend im Tode, wenn Sie meinem Text nicht gehorchen. Aber wenn Sie jetzt in diesem Moment gehorsam werden, dann werden Sie gerettet. Dann, mit hoch erhobenen Händen, rief er, wie dies vielleicht nur ein einfacher Methodist tun kann: Junger Mann, schau auf Jesus Christus. Schau, schau,
Schau.
Du musst nichts tun, als nur schauen und du wirst leben. Plötzlich und auf einmal sah ich den Weg der Erlösung. Ich weiß nicht mehr, was er noch sagte. Ich habe nicht so sehr darauf geachtet. Ich war ganz und gar erfüllt von diesem einen Gedanken. Genauso war es doch mit der ehernen Schlange gewesen. Als sie erhöht worden war, mussten die Leute nur auf sie schauen und sie wurden gerettet. So war es auch mit mir. Ich hatte erwartet, 50 Dinge tun zu müssen, aber als ich dieses Wort hörte, schau, da schien es für mich das schönste Wort der Welt zu sein. Als Spurgeon begriff, wozu es das Kreuz braucht, und als er begriff, dass er nichts mehr tun muss, als auf Christus zu schauen, veränderte das sein Leben komplett. Er wurde zu einem der größten Prediger, die diese Welt jemals gesehen hat. Und in jeder einzelnen seiner Tausenden von Predigten sprach er von einer Sache: Christus und ihm als Gekreuzigten. Weil er von dieser einen Leidenschaft geprägt war, Menschen den Weg der Errettung aufzuzeigen, so wie er selbst ihn in diesem kalten, stürmischen Sonntagmorgen zum ersten Mal verstand. Und so möchte auch ich diese Predigt abschließen mit dieser ganz einfachen Frage. Hast du schon aufs Kreuz geschaut und Rettung in Jesus Christus erfahren? Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für Jesus Christus. Wir danken dir, dass du in ihm diesen Weg der Errettung, der Erlösung, der Vergebung unserer Schuld geschaffen hast. Und danke, dass uns die eherne Schlange in 4. Mose 21 darauf hinweist. Vater, damals sind all diese Menschen, die von den Schlangen gebissen wurden und nicht auf die eherne Schlange geblickt haben, elendig gestorben. Und das ganz zu Recht, weil sie sich an dir versündigt haben. Und Vater, wir alle sind genauso schuldig vor dir. Keiner von uns ist besser. Wir alle haben auch den ewigen Tod verdient. Und dennoch hast du Christus an unserer Stelle geopfert. Dennoch hast du ihn erhöht dort am Kreuz von Golgatha. Hast du ihn hoch aufgerichtet, sodass alle Welt auf ihn blicken kann und in ihm Vergebung finden darf. Und Vater, so möchte ich einfach beten, dass wir alle dies immer und immer wieder tun, dass wir auf Christus schauen, dass wir in ihm diese Errettung finden, dass keiner aus diesem Raum herausgeht, ohne auf Christus geblickt zu haben. Und Vater, wir wollen dich einfach loben und preisen für dieses wunderbare Evangelium, dass es nicht irgendetwas ist, was wir von uns aus vollbringen müssen, sondern dass du alles für uns vollbracht hast. Dafür wollen wir dich loben und preisen. Für immer und ewig. Amen.